Drake, der hat mehr Follower als Kendrick Lamar auf Instagram. Deswegen ist Drake der bessere Musiker.
Grundgesetz? Wow. Eine Erklärserie mit Grundgesetz verstehen e.V. und recht interessant. Heute Meinungsfreiheit mit Simon von Grundgesetz verstehen. Lieber Simon, ich freue mich sehr, dass du heute zugeschaltet bist, um ein bisschen mit mir über unser Grundgesetz zu plaudern.
Ja, hallo Steffi, ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Hallo.
Heute geht es um ein besonders spannendes Grundrecht, wie ich finde, Meinungsfreiheit. Was Grundrechte genau sind, wie die funktionieren, brauchen wir heute gar nicht mehr erklären. Das haben wir alles schon aufgearbeitet. Aber jetzt will ich mir die Meinungsfreiheit anschauen. Die ist nämlich immer wieder in aller Munde. Wenn man so ein bisschen sich in den sozialen Medien bewegt, liest man immer wieder, man darf ja gar nichts mehr sagen. Das hat so ein bisschen zugenommen in meiner Wahrnehmung, so in der Corona-Pandemie, auch in der jüngsten Zeit. Gerade wenn es um politische Themen geht, heißt es immer wieder, man darf ja gar nichts mehr sagen. Und ich sage dann immer, doch, darf man schon. Wir haben ja Meinungsfreiheit. Erklär doch mal, was beinhaltet denn das Grundrecht der Meinungsfreiheit?
Wenn wir uns die Frage stellen, dann ist es immer am allerbesten, direkt ins Grundgesetz reinzuschauen. Und dort ist es eben der Artikel 5 und dort Absatz 1, Satz 1, in dem die Meinungsfreiheit verfassungsrechtlich verankert ist. Und da steht eben drin, dass jeder seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei äußern und verbreiten darf. Das ist erstmal so der Wortlaut im Grundgesetz.
Da stellt sich ja eigentlich sofort die Frage, was ist denn überhaupt Meinung? Steht das auch in Artikel 5?
Nee, das steht da nicht ausdrücklich drin. Also das Grundgesetz selbst definiert nicht, was man als Meinung versteht. Aber wie du schon andeutest, ist natürlich ganz wichtig, das eben zu wissen, um damit die Frage zu beantworten, was überhaupt von Artikel 5 geschützt wird. Und mit der Frage nach der Definition der Meinung beschäftigen sich deshalb auch seit Jahren die Gerichte. Und allen voran hat das Bundesverfassungsgericht mit der Zeit ziemlich deutlich herausgearbeitet, wie eine Meinung zu definieren ist und wo sich inzwischen alle einig sind, dass eine Meinung immer dann vorliegt, wenn jemand seine persönliche Ansicht zu einer Person, zu einer Sache oder einem Sachverhalt äußert.
Das ist jetzt ein bisschen eingegrenzt durch das Bundesverfassungsgericht. Ich würde aber sagen, das klingt ja immer noch, als wäre das so ziemlich alles. Hast du vielleicht ein paar Beispiele, damit man da so ein bisschen Gefühl dafür kriegt?
Ja, das ist aber mit den Definitionen, die sind dann oft sehr allgemein gefasst, weil man auch nicht von vornherein was rausstreichen will. Und da hilft sich eben, ein paar Beispiele vor Augen zu führen. Und was ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ist, dass es nicht auf die, sage ich jetzt mal, Qualität einer Meinung ankommt. Es ist nicht relevant, ob eine Meinung besonders logisch ist oder eine besondere Überzeugungskraft hat. Wenn ich zum Beispiel sage, ich finde oder fand die Politik von Olaf Scholz schlecht, weil er zu wenig in Bildung investiert, dann ist das genauso eine Meinung, wie wenn ich sage, ich fand die Politik von Olaf Scholz schlecht, weil er immer total hässliche Krawatten getragen hat. Da könnte man jetzt ja erstmal sagen, der erste Satz, der hat ein sachliches Argument für sich. Ja, man sagt halt, weil der eben in diesem Bereich Bildung nicht viel gemacht hat, finde ich, dass er ein schlechter Politiker war und schlechte Politik als Kanzler gemacht hat. Und in dem anderen Satz ist es ja unsachlich zu sagen, der hat hässliche Krawatten, deswegen sei die Politik schlecht. Das interessiert bei der juristischen Bewertung, ob eine Meinung vorliegt, aber überhaupt nicht. Also die Qualität einer Meinung ist nicht relevant dafür, ob wir eine Meinung im Sinne unseres Artikel 5 Grundgesetz haben, sondern jede Äußerung, in der ich eben meine Ansicht zu, jetzt in dem Fall einer Person zum Ausdruck bringe, egal wie durchdacht sie ist, ist von der Meinungsfreiheit geschützt. Auch hier sehen wir sogar schon, dass Meinung eben weit verstanden werden muss. Wir wollen, dass möglichst viele Äußerungen in den sogenannten Schutzbereich von Artikel 5 fallen. Ein anderes Beispiel, wo man intuitiv vielleicht erstmal denken würde, ist das eine Meinung, sind die sogenannten Tatsachenbehauptungen. Folgendes Beispiel dazu. Wenn ich sage, Drake, der hat mehr Follower als Kendrick Lamar auf Instagram, deswegen ist Drake der bessere Musiker. Dann könnte man ja wiederum die Überlegung anstellen. Mein erster Teilsatz, Drake hat mehr Follower als Kendrick Lamar, ist ja keine Meinung. Das ist ja nur eine Tatsache. Dann gehe ich auf Instagram und schaue halt, Drake hat irgendwie 142 Millionen Follower, Lamar hat 17 Millionen Follower. Und dann schließe ich erst da meine Meinung an und sage, deswegen ist Drake der bessere Musiker. Aber auch hier wird die Meinung weit verstanden. Der erste Teilsatz, der eigentlich nur diese Tatsache über die Anzahl der Follower zum Gegenstand hat, wird auch in den Schutzbereich von der Meinungsfreiheit mit einbezogen, weil er eben mit einer Meinungsäußerung verknüpft ist. Ich sage ja trotzdem, Drake ist der bessere Musiker und das ist zweifelsohne eine Meinung. Also auch hier sehen wir, ja, dieser Schutzbereich, der ist weit zu verstehen und wird auch mit Äußerungen verknüpft, die für sich genommen keine Meinungsäußerung darstellen.
Okay, das finde ich sehr spannend, weil die Schlussfolgerung von der Followerzahl auf meinen persönlichen Musikgeschmack kann man darüber streiten. Und worüber man jedenfalls streiten kann, ist natürlich der Musikgeschmack an sich. Ja, da lässt sich immer trefflich drüber, streiten. Was mir häufig untergekommen ist, der Satz, den ich durchaus auch unterschreiben würde im allgemeinen Sprachgebrauch, aber rechtlich ist es ja vielleicht nochmal was anderes, liest man immer wieder, Hass ist keine Meinung, eine Beleidigung ist keine Meinung. Lass uns das doch mal rechtlich aufdröseln. Ist denn eine Beleidigung auch noch eine Meinung?
Das ist, ja, da wird es auch wieder interessant. Da sind wir auch in einem Grenzbereich. Im Ausgangspunkt kann man ja erstmal festhalten, eine Beleidigung, also sage ich persönlich, ist ja der Inbegriff von einer Meinung. Da sage ich ja, wenn ich zum Beispiel jetzt jemanden bezeichne als dumme Nuss, dann kommt da ja offensichtlich meine Meinung über die Intelligenz der angesprochenen Person zum Ausdruck. Halt auf ziemlich krasse Art und Weise. Durch beleidigende Worte. Deswegen sagt auch unser Grundgesetz, nicht alles, was eine Meinung ist, wird von Artikel 5 geschützt. In Artikel 5 Absatz 2 steht nämlich, dass die Meinungsfreiheit dort ihre Grenzen findet, wo allgemeine Gesetze, die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend oder das Recht der persönlichen Ehre der Meinungsfreiheit eine Grenze setzt. Das sind so drei Fallgruppen. Ne? Wir haben da eben die allgemeinen Gesetze drinne, den Schutz der Jugend und das Recht der persönlichen Ehre. Wenn wir das zusammenfassen, kommt in Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz zum Ausdruck, dass eine Abwägung stattfinden muss. Wir haben auf der einen Seite das Interesse desjenigen, der eine Meinung äußert, das Interesse daran, diese Meinung äußern zu dürfen, auch in ziemlich drastischer Art und Weise, vielleicht sogar in beleidigender Art und Weise. Und auf der anderen Seite haben wir den Adressaten dieser Meinung, der möglicherweise durch diese Meinung verletzt wird, zum Beispiel eben in seiner persönlichen Ehre. Und dann wird abgewogen. Und bei diesem Beispiel mit der dummen Nuss, ohne dass wir da jetzt noch vielleicht irgendwelche besonderen Umstände haben, ist die Abwägung eben ziemlich klar. Natürlich kann ich der Meinung sein, jemand sei nicht so intelligent, aber wenn ich das in dieser Art und Weise äußere, verletze ich damit die persönliche Ehre desjenigen, den ich anspreche. Und diese Verletzung ist eben höher zu gewichten. Also die wiegt mehr als mein Interesse daran, den als dumme Nuss zu bezeichnen. Und deswegen wäre das ein Fall, wo die Meinungsfreiheit Grund des beleidigenden Charakters meiner Äußerung eine Grenze findet. Das findet sich auch in Gesetzen wieder. Beleidigungen sind ja strafbar. Wir haben in Paragraph 185 Strafgesetzbuch eben stehen, dass Beleidigungen mit Strafe bedroht werden. Und dort sieht man das auch wieder. Es wird in die Meinungsfreiheit zwar eingegriffen, ja, weil es ist eben eine Meinung, die auch in Beleidigungen drinstecken. Dort sind Meinungen enthalten. Aber da sagt eben auch der Staat, das darf keinen beleidigenden Charakter haben. Wenn du damit jemanden beleidigst, ist das verboten, dann wird das bestraft. Dieser Eingriff in die Meinungsfreiheit durch das Strafgesetzbuch ist aber gerechtfertigt, also okay, weil damit eben die persönliche Ehre von den Leuten geschützt wird, die beleidigt wird. Also, um an der Stelle jetzt zurückzukommen auf deine Ausgangsfrage. Ja, Beleidigungen werden nicht mehr vom Artikel 5 Absatz 2 umfasst, wenn sie eben den Tatbestand des Paragraphen 185 Strafgesetzbuch erfüllen. Dort wiegt dann nämlich die persönliche Ehre, wie es in Artikel 5 steht, mehr als mein Interesse daran, meine Meinung durch beleidigende Wortwahl zum Ausdruck zu bringen.
Das heißt, an sich ist es eine Meinung, die erstmal in den Schutzbereich fällt, die dann aber eben im Konflikt steht zu anderen Grundrechten, dann eben den Rechten anderer Menschen, die ich damit verletzen würde. Das heißt, das Strafgesetzbuch und damit auch die Beleidigung nach 185 StGB, die ja Beleidigung verbietet, ist quasi ein allgemeines Gesetz, wie es eben in Artikel 5 Absatz 2 steht. Was gibt's denn da sonst noch?
Also erstmal genauso ist es. Paragraph 185 StGB ist so ein allgemeines Gesetz, wovon halt die Rede ist in Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz. Und ein allgemeines Gesetz liegt immer dann vor, wenn nicht eine bestimmte Meinung verboten wird. Also Paragraph 185 StGB sagt ja nicht, nur solche Beleidigungen sind verboten oder nur solche Gruppen dürfen nicht beleidigt werden, solche aber schon. Dann wäre es kein allgemeines Gesetz. Und das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Der Staat, also die Landesparlamente, der Bundestag, die dürften niemals ein Gesetz erlassen, in dem eine bestimmte Meinung verboten wird. Sagen wir zum Beispiel mal, der Bundestag erlässt ein Gesetz, in dem sie die Meinung verbieten, den Klimawandel in Frage zu stellen. Es gibt ja Leute, die sagen, na, Klimawandel glaube ich nicht dran, gibt's nicht. Es ist nicht erlaubt, dass dann, um diese Meinung jetzt zu verbieten, ein entsprechendes Gesetz erlassen wird. Dann wäre es eben nicht allgemein. Also so ein Gesetz darf sich niemals gegen eine bestimmte Meinung richten, sondern muss insoweit immer neutral bleiben. Das sind diese allgemeinen Gesetze und so auch 185 StGB, der Beleidigungen als solche verbietet und nicht bestimmte Beleidigungen und manche nicht.
Also Staat muss neutral bleiben, das können wir uns mal mitnehmen. Jetzt in dem Beispiel, das du vorhin gebracht hast, dumme Nuss. Ich finde das ziemlich eindeutig, dass das keine zulässige Meinungsäußerung ist. Da gibt es ja noch andere Beispiele, vielleicht auch die durch die Öffentlichkeit gegangen sind. Was gibt's denn da noch? Spinner oder ähnliches, ja? Aber es gibt ja auch Fälle, in denen es vielleicht sehr schwer fällt zu entscheiden, ist das noch ein sachliches Argument? Ist das noch eine Meinung? Ist das noch eine persönliche Ansicht? Und die ist vielleicht einfach nur, sage ich mal, in besonders krasse Sprache gepackt. Also scharfes Argument, ja, darf ich ja im Streit. Ich darf ja sachliche Argumente auch scharf vortragen, sagt man immer so schön, ja. Hart in der Sache und so. Oder soll nur beleidigt werden? Ich denke mal, die Abgrenzung ist doch da im Einzelfall wahrscheinlich ziemlich schwer.
Das ist auf jeden Fall so, weil Meinungen werden ja auch immer in gewissen Kontexten geäußert. Es geht auch immer darum, in welchem Zusammenhang wird etwas gesagt. Um die Frage zu beantworten, gibt es hier noch sachliche Gründe dafür, dass jemand so scharf eben gegenüber einem anderen Menschen auftritt? Und es gibt da, finde ich, ein wirklich schönes Beispiel, wo es genau darum ging, diese Grenzen mal auszuloten. Und zwar gibt es den Satiriker Jan Böhmermann, der hat eine Satiresendung im Öffentlich-Rechtlichen. Und der hat 2016 eine Folge aufgenommen, in der er vor laufenden Kameras ein Schmähgedicht, also im Grunde so eine Hassrede, sag ich mal, auf den...
Verarschegedicht, ja.
Ja, richtig. Auf den türkischen Präsidenten Erdogan gehalten hat. Da hat er sich hingesetzt, der Böhmermann, und eben gesagt, so Leute, wir haben uns hier in der Redaktion ein Gedicht ausgedacht. Das werde ich jetzt vortragen. Und ich sage jetzt schon ausdrücklich, das, was ich jetzt in diesem Gedicht vortrage, das ist nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt. Weil das war so auch der Inhalt dieser Sendung. Wie weit dürfen Satiriker eigentlich gehen, wenn sie in erster Linie oft Politiker irgendwie durch den Kakao ziehen? Böhmermann wollte gerade provozieren, dass dieses Gedicht eben die Grenzen von Artikel 5 verlässt und deswegen vor Gerichten angegriffen wird, damit dann mal gezeigt wird, wie weit die Meinungsfreiheit an der Stelle überhaupt geht. Und genauso ist das dann auch gekommen. Erdogan und die Türkei haben sich gegen dieses Gedicht gewehrt und haben auf Unterlassung geklagt. Das ist dann vor das Landgericht Hamburg gegangen. Und in dem Urteil vom LG Hamburg konnte man dann mal schön sehen, wie so Juristen und Juristinnen an diese Probleme rangehen. Wie dann ermittelt wird, ob, was du gerade gefragt hast, eben hier noch ein gewisser sachlicher Bezug vorliegt oder ob das einfach nur eine Beleidigung ist. Und das Gericht ist so vorgegangen, die haben sich jeden einzelnen Satz Stück für Stück in diesem Gedicht vorgenommen und dann beurteilt, ob das eben noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist oder nicht. Und da will ich mal zwei Sätze rauspicken, an denen dann deutlich wird, wie weit die Meinungsfreiheit dann doch geht am Ende des Tages. Zitat: Sackdoof, feige und verklemmt ist Erdogan, der Präsident. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimaske trägt. Diese beiden Sätze wurden vom Gericht als zulässige Meinungsäußerung gewertet. Jetzt zwei andere Sätze. Zitat: Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Jeden Türken hört man flöten, die dumme Sau hat Schrumpelklöten. Die letzten beiden Sätze, da hat das Gericht gesagt, das sind Beleidigungen, die darfst du so nicht äußern. Und da wurde er zur Unterlassung verurteilt. Was sind die Unterschiede in diesen jeweiligen Sätzen? Die ersten beiden Sätze, da kann man noch einen Bezug herstellen zu der politischen Arbeit von Erdogan und dem Verhältnis zu Frauen. Das hat das Gericht so argumentiert. Das ist zwar ziemlich krasse Wortwahl, aber er ist der Mann, der Mädchen schlägt. Das steht noch in Bezug zu sozusagen der Haltung dieser Person gegenüber Frauen. So hat das Gericht argumentiert. Und bei den anderen Sätzen ist es einfach nur noch, ja, man sagt dann so Schmähkritik. Da gibt es keinen sachlichen Anhaltspunkt. Da wird jemand einfach nur beleidigt. Und So wird dann vorgegangen, um eben in diesen schwierigen Fällen zu ermitteln, okay, ist das hier noch eine Meinung oder ist das nur noch eine Beleidigung? Es werden die ganzen Umstände drumherum mit berücksichtigt, zum Beispiel eben auch, dass Erdogan eine Person ist. Als Staatspräsident ist er eine Person des öffentlichen Lebens. Menschen, die in die Öffentlichkeit treten, müssen immer damit rechnen, dass sie auch angegriffen werden verbal. Das sind dann alles so Komponenten und Faktoren, die bei dieser Bewertung eine Rolle spielen. Das ist im Einzelfall schwierig, deswegen wird da auch in den Urteilen sehr, sehr viel argumentiert. Das ist sehr, sehr wohl durchdacht in der Regel. Und schönes Beispiel dafür, ziemlich viel ist sogar auch noch zulässig, wenn es eben noch einen sachlichen Bezug aufweist.
Ich fand das ein sehr schönes Beispiel. Ich habe das damals auch verfolgt, natürlich. Wir sind ja beide schon ein bisschen älter. Aber man kann sich das ja noch gut angucken. Findet man ja relativ schnell, wenn man es googelt. Schmähgedicht, Böhmermann. Wer sich das noch angucken will, ich habe gesehen, oder du hast mir gesagt, irgendwo ist es noch verfügbar. Ich habe es damals schon gesehen. Ich finde auch, es waren schon krasse Worte und ich fand es einen wichtigen Punkt, dass man sich eben auch vergegenwärtigt, okay, es kommt schon drauf an, welche Person das ist. Und wie du sagtest, wenn du im öffentlichen Leben stehst, dich selbst sehr exponierst, Persönlichkeit des öffentlichen Lebens bist, ist es was anderes, als wenn du das jetzt zum Nachbarn Heinz sagen würdest.
Richtig, so. Genauso ist es ja.
Da wird ja auch sehr stark differenziert. Das heißt, letzten Endes ist ja die Meinungsfreiheit und die Art und Weise, wie wir sie ausleben oder nicht ausleben, auch so ein bisschen die Basis für unser gesellschaftliches Miteinander. Also einerseits müssen wir relativ deutlich unsere Meinung sagen können. Andererseits müssen wir aber auch ein bisschen Zurückhaltung üben für das gemeinsame Miteinander. Was mir da so in den Kopf noch gekommen ist, weil wir vorhin sagten, ja, Meinung darf man ja gar nicht mehr so äußern, dieses geflügelte Wort Cancel Culture, das wird ja permanent geäußert. Wie passt das jetzt denn streng genommen mit dem zusammen, worüber wir bisher gesprochen haben?
Dieses Thema Cancel Culture, das hängt für mich mit der Frage zusammen, meint jemand, der sagt, ja, es existiert eben Cancel Culture und man darf etwas nicht mehr sagen, meint er damit, dass das rechtlich nicht mehr erlaubt ist oder dass das eben im gesellschaftlichen Diskurs dann gewisse Meinungen so totgemacht werden durch halt ganz starke Gegenrede oder so? Weil wenn jemand behauptet, rechtlich sei heute weniger erlaubt, als das vor ein paar Jahrzehnten der Fall war, dann würde ich da widersprechen. Weil wer kann denn nur unsere Meinungsfreiheit beschneiden? Das ist ja in aller Regel der Staat. Nur der Staat kann uns verbieten, gewisse Meinungen kundzutun. Und der Staat lässt heute nicht weniger Meinungsfreiheit zu, als das eben noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war.
Das sehe ich ganz genauso. Und ich habe immer das Gefühl, es sind ja häufig Kommentare in den sozialen Medien, sind wir mal ehrlich, ne, wo das immer geschrieben wird, darf ja nichts mehr sagen heutzutage. Und ich denke immer, doch, darfst du sogar ziemlich viel. Aber du hast keinen Anspruch darauf, dass deine Meinung unwidersprochen bleibt. Denn das ist jetzt die mir zustehende Meinungsfreiheit. Ich glaube, da wird ganz häufig was verwechselt. Also deine Meinung, du hast keinen Anspruch im Grundgesetz verankert, der dir ermöglicht, unwidersprochen deine Meinung zu äußern. Vielleicht ist es das. Wie siehst du das?
Richtig. Also Artikel 5. Und das haben wir auch ja in der Folge so zu den grundsätzlichen Wirkungsweisen von Grundrechten schon besprochen. Auch Artikel 5 schützt ja uns Bürgerinnen und Bürger vor dem Staat, dass der Staat uns irgendwas verbietet oder vorschreibt. Und da muss eben differenziert werden. Ja, also geht hier wirklich ein Verbot vom Staat aus? Oder ist es das, was du gerade gesagt hast, dass manchmal durch politischen Diskurs vielleicht auch so eine Erdrückungswirkung ausgehen kann? Ich zum Beispiel, wenn wir jetzt einmal ein Beispiel bilden, ich kommentiere einen Reel von einer Musikerin bei TikTok und schreibt da drunter, wenn ich das höre, kriege ich Ohrenkrebs. So, kann ich machen. Ist meine Meinungsfreiheit. Ja, kann ich da drunter
schreiben. Warum bist du fies?
Ja, ich bin ganz kritischer Musikhörer. Nein, aber das kann ich da drunter schreiben. So, jetzt kann es natürlich aber gut sein, diese Musikerin, sagen wir mal, hat 50.000 Follower und jetzt kommentieren weitere 5.000 ihrer Follower meinen Kommentar mit: Du hast gar keine Ahnung von Musik, ich krieg Augenkrebs, zum Beispiel, wenn ich solche dummen Kommentare wie deinen lese, dann kann sich das für mich natürlich so anfühlen wie, oh, anscheinend darf ich das nicht sagen, ja, diesen Satz, wenn ich das höre, kriege ich Ohrenkrebs, weil jetzt kommen hier 5000 Leute und sagen, ja, wie kommst du auf so einen Mist, und dass ich selber keine Ahnung hätte. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie meine Meinungsfreiheit verletzt wird oder ich weniger Meinungsfreiheit hätte, sondern genau was du gesagt hast, diese 5000 Leute machen einfach nur ihrerseits Gebrauch von Artikel 5 und äußern wiederum ihre andere Meinung mir gegenüber. Und deswegen ist es vielleicht auch gut, gerade bei dem Begriff Cancel Culture an diesem Culture anzuknüpfen. Also da geht es eher so um Diskussionskultur. Da kann man bestimmt drüber streiten, ja, ob das irgendwie gut ist, wie wir da in den sozialen Medien miteinander umgehen und so. Aber das ist keine juristische Frage. Diese Diskussionsweise in den sozialen Medien, das stellt keine Verletzung der Meinungsfreiheit durch den Staat dar. Es würde so eine Verletzung vorliegen, wenn zum Beispiel jetzt der Staat irgendeinem Behördenmitarbeiter meldet sich bei TikTok und sagt, nimm diesen Kommentar, den ich da reingestellt habe über diese Musikerin, nimm den da raus. Du musst den löschen. Das sage ich dir als Staat. Lösch den. Ja, dann, na klar, dann wird es mir verboten, das zu sagen. Dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, bei TikTok diesen Kommentar zu veröffentlichen. Dann haben wir eine Verletzung oder zumindest einen Eingriff in die Meinungsfreiheit. Aber nicht, wenn 5000 Leute halt mir nur ihrerseits ihre Meinung aufdrücken. Das ist keine juristische Frage.
Vielleicht kann man sich so ganz gut merken, wenn der Staat versucht, vielleicht hilft das Wort Zensur, wenn der Staat versuchen würde, deine Meinung, so sie denn eine ist und geschützt ist, zu zensieren, dann wäre das eine Verletzung von Artikel 5. Wenn nur andere Menschen, mit denen du dich in Austausch begibst, egal ob im Gespräch oder online, deine Meinung nicht teilen, sondern eine andere äußern, ja, da muss man wohl damit leben. Vielleicht sind da viele einfach ein bisschen dünnhäutig, was Widerspruch angeht. Also wenn du, das ist halt so, ne? Das ist ja, das sind immer zwei Seiten. Wenn du deine Meinung äußerst, musst du eben damit rechnen, dass andere dir antworten und eine andere Meinung haben. Das ist es einfach. Und den Widerspruch muss man dann vielleicht einfach aushalten. Das heißt, wir halten nochmal fest, Artikel 5 schützt die Meinungsfreiheit von mir, von dir, von allen gegenüber staatlichen Eingriffen.
Und was du ansprichst mit Zensur, das ist schön, da kann man auch nochmal kurz ins Grundgesetz gucken. In Artikel 5 Absatz 1 gibt es nämlich auch noch einen dritten Satz, da steht dann nämlich auch ausdrücklich, eine Zensur findet nicht statt. Also dass das eben nicht erlaubt ist, für staatliche Stellen zu zensieren. Und was diesen Umgang in sozialen Medien angeht, ich finde, man kann das auch anders sehen. Ich finde, man kann auch sagen, bevor so die sozialen Medien sich entwickelt haben, was hatte man da für Möglichkeiten, jetzt irgendwie vielen Leuten seine Meinung kundzutun? Du konntest vielleicht auf den Marktplatz gehen und da rumschreien, dann haben es halt die gehört, die da zufällig gerade auf diesem Marktplatz standen. Du konntest, wenn du irgendwie Zugang hattest, vielleicht ins Radio gehen oder hast vielleicht einen Auftritt mal im Fernsehen gehabt, dann hast du einige Leute erreicht. Aber mit Etablierung der sozialen Medien hat plötzlich fast jeder und jede die Möglichkeit, sich auf sozialen Plattformen gegenüber Tausenden, wenn nicht sogar Millionen Menschen zu äußern. Also ich würde sogar sagen, heutzutage machen wir so viel von unserer Meinungsfreiheit Gebrauch wie noch nie in der Vergangenheit, eben aufgrund dieser Plattform, dass dort dann natürlich auch ganz, ganz viele Menschen plötzlich auch die Möglichkeit haben, dir zu widersprechen. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Und da muss man sich überlegen, will ich mir das antun? Will ich mich da äußern? Wenn ich es mache, dann muss ich eben auch damit rechnen, dass ich Gegenwind bekomme. Insofern sehe ich das genau wie du.
Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, weil wenn man zurückdenkt, als ich noch jung war, du konntest dich ja nur mit Freunden unterhalten. Du konntest vielleicht noch jemanden anrufen. Aber Leute, wenn ihr jetzt zuhört, ich weiß, es ist verrückt, aber als ich jugendlich war, gab es noch keine Smartphones. Da gab es kein Facebook, da gab es gar nichts. So, das heißt, du hattest ja wirklich wenig Möglichkeit, dich auszutauschen. Also eigentlich nur face-to-face oder hast jemanden angerufen. Vielleicht ist das ein bisschen ein Gefühl, das sich heute eingestellt hat durch diese permanente Online-Interaktion, dass man nichts mehr sagen darf, weil die Leute es einfach nicht aushalten, wenn du halt Widerspruch kriegst. Das ist ja so. Aber was ist denn? Das gibt's ja nur auch. Und das passiert mir am laufenden Band, weil ich viel online poste. Was ist denn, wenn die anderen Meinungen, die mir entgegenschwappen, fies oder darüber hinaus oder unsachlich sind oder eben einfach richtig krass?
Dann kann das super unangenehm sein und dann kann man sich dadurch auch verletzt fühlen. Aber wenn du mich jetzt wirklich fragst, ist das rechtlich, juristisch zulässig oder eben nicht zulässig? Dann müssen wir feststellen, man muss da ganz, ganz viel aushalten. Verstehe mich nicht falsch. Ich finde das auch hochproblematisch, wie in den sozialen Medien miteinander umgegangen wird. Aber das ist in den allermeisten Fällen ein gesellschaftliches Problem, wo wir drüber streiten müssen. Leute, wollen wir so miteinander sprechen hier? Hat das irgendwie eine Zweckmäßigkeit oder bringt uns das irgendwas? Aber das ist nur in wirklich extremen Fällen eine juristische Frage.
Lass uns mal ein Beispiel machen, weil das ist alles so theoretisch und ich glaube, da kann man halt mal nicht so gut folgen. folgendes. Ich poste einen Beitrag, in dem ich sage, ich habe total große Sorge, dass der Krieg in der Ukraine eskaliert. Und deswegen, je nachdem, sage ich entweder, ich will keine Waffenlieferung mehr oder ich sage, ich will Waffenlieferungen, damit die Ukraine sich verteidigen kann. Ich habe Angst, wie auch immer. Also ich poste irgendwas zu Ukraine, Waffenlieferung und daraufhin, ja sagen wir mal, ich will keine Waffenlieferung, so rum machen wir es. Und daraufhin werde ich überrannt, kriege einen richtigen Shitstorm, wo mir ganz viele Leute drunter kommentieren, wie kannst du so wenig Mitgefühl haben, du alter Putin-Anhänger. So, wie sieht's denn dann damit aus?
Wie sieht's dann damit aus? Dann ist das natürlich unsachlich und das ist auch fies zu sagen, jemand, der Angst vor Krieg hat, wird jetzt vorgeworfen, er hätte irgendwie kein Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine. Aber wenn du mich fragst, wird da deine Meinungsfreiheit verletzt, weil die Leute dir das vorwerfen, dann muss ich nach allem, was wir uns auch gerade erzählt haben, zu welchen Ergebnissen wir gekommen sind, sagen, nein, es ist keine Verletzung deiner Meinungsfreiheit. Also dann ist das eben unsachlich und fies, aber es verletzt nicht deine Meinungsfreiheit, weil du diese Äußerung eben immer wieder äußern kannst und wiederholen kannst. Und vor allem es nicht von staatlicher Stelle verboten wird.
Anders wird's dann, wenn zum Beispiel mit dem du alter Putin-Anhänger oder was auch immer dann noch verknüpft wird, du dumme, ich müsste es jetzt wegpiepen, dann ist es eine Beleidigung und gegen die könnte ich mich natürlich zur Wehr setzen. So, da kann ich mich dann zum Beispiel an die Meldestelle von HateAid, jetzt, wie heißt die App, Meldehelden oder so. Ich kann, wenn es richtig krasse Dinge sind, kann ich natürlich auch Strafanzeige erstatten. Aber selbst diese Beleidigung, die mir da entgegenschwappt, führt ja nicht dazu, dass meine Meinungsfreiheit eingeschränkt wurde. Meine Meinung habe ich ja kundgetan, die könnte ich auch nochmal kundtun. Das betrifft dann eher die Tatsache, dass die Meinung, die der andere mir gegenüber da äußert, dass die eben den Straftatbestand der Beleidigung erfüllt.
Genau, dessen Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, eben weil er dich beleidigt hat. Deine Meinungsfreiheit bleibt unberührt.
Ganz genau. Und das ist aber das, was, glaube ich, häufig verwechselt wird, dass alle sagen, so, da kriege ich jetzt richtig Gegenwind, ich darf nichts mehr sagen. Doch, und in diesem Beispiel, finde ich, sieht man das sehr schön. Ich durfte meine Meinung äußern zu Ukraine. Ich durfte sagen, ich habe Angst vor Krieg oder was auch immer. Ich muss dann damit leben, dass mir da was entgegenschwappt. Wenn ich da aber beleidigt werde, kann ich mich dagegen wehren. Aber trotzdem wurde meine Meinungsfreiheit hier nicht eingeschränkt. Die andere Äußerung ist dann nicht mehr geschützt von Artikel 5, weil sie eine strafbare Beleidigung ist. So, ich glaube, das war nochmal ein ganz anschauliches Beispiel, weil das ist nämlich im Einzelfall relativ kompliziert, da mal zwischen den Zeilen zu lesen, was geht nicht und wie sieht's eigentlich aus mit der Meinungsfreiheit. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, Simon. Also die Meinungsfreiheit geht sehr weit. Die umfasst erstmal alles, was in irgendeiner Art meine Ansicht zu einer Person, einer Situation, einer Sache, einer politischen Entwicklung, was auch immer, zum Ausdruck bringt. Also sehr weit gefasst. Es ist auch völlig egal, ob meine Meinung von vielen geteilt wird, ob die durchdacht ist, ob sie spontan ist, ob sie Sinn ergibt, ist auch erstmal egal. Muss auch nicht logisch sein. Und mein Grundrecht auf Meinungsfreiheit kann letztlich nur der Staat einschränken durch Verbote oder durch allgemeine Gesetze, wie zum Beispiel Strafgesetzbuch. Und diese Einschränkungen sind gerechtfertigt, wenn zum Beispiel die Ehre einer anderen Person verletzt würde. Und das hat sich jetzt eigentlich durch unser Gespräch schon ergeben, aber das ist auch ein Satz, den man häufig liest. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das heißt, sowohl die Meinungsfreiheit gilt dort, wie auch das Strafgesetzbuch. Das vielleicht nochmal so, meine Meinungsfreiheit wird nicht dadurch eingeschränkt, dass ganz viele andere Menschen mir gegenüber eine abweichende Meinung äußern. Die machen dann auch nur von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch. Habe ich das so halbwegs zusammengefasst oder habe ich irgendwas Relevantes vergessen?
Nee, fand ich perfekt. Genau, da war, glaube ich, alles Relevante mit dabei, was wir jetzt in den letzten Minuten besprochen haben.
Vielleicht schließen wir noch mit einem Appell. Das fände ich nämlich ganz schön. Ich fände es ein Privileg, dass wir in unserem Rechtsstaat unsere Meinung zu jeder Zeit äußern dürfen. Aber es schadet nicht, vor dem Absenden eines Kommentars nochmal darüber nachzudenken, ob ich den jetzt so absetzen will oder ob ich vielleicht nochmal ein bisschen dran schraube. Das habe ich mir auf die Fahnen geschrieben. Ich äußere immer direkt meine Meinung. Ich hinterfrage aber immer nochmal verletze ich jetzt damit unnötig? Weil das ist ja auch ein Zwischenelement. Es ist vielleicht noch nicht eine Beleidigung, aber ich muss ja nicht unnötig ätzend zu anderen Menschen sein. Das vielleicht noch so als Appell zum Schluss. Was hältst du davon?
Dem würde ich mich anschließen. Und wenn du da sozusagen die Stimme ergreifst für einen besseren gesellschaftlichen Diskurs, dann auch von meiner Seite nochmal, was die juristische Perspektive angeht. Ich denke, wir sollten einfach alle kritisch sein, wenn wir solche Sätze hören, dass irgendwelche Grundrechte verletzt sind. Da muss man immer hinhören, aber gleichzeitig sich auch genau angucken, ist das denn wirklich so? Wird hier wirklich die Meinungsfreiheit verletzt? Kommt der Staat hier seinen Pflichten nicht nach? Oder spielt das eigentlich eher in der gesellschaftlichen Sphäre sich ab? Also ich denke, da sind beide Perspektiven immer sehr wichtig, um unser Miteinander zu schützen.
Guter Schlussappell. Leute, streitet sachlich. Das wäre es ja vielleicht auch mal irgendwie so. Ja. Simon, ich danke dir.
Ja, vielen Dank, Steffen.
Shownotes nicht vergessen und... abonnieren.